Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, man sagt ja immer, aus drei Malen wird eine Tradition. Und gewissermaßen rede ich jetzt gerade über eine Tradition, die jetzt gerade heute noch keine Tradition ist, aber am 5. Juni zur Tradition wird. Und zwar auf dem Embrace Festival. Denn dort ist zum dritten Mal dabei das Netzwerk Female HR Excellence. Da freue ich mich sehr drauf. Im Laufe der Jahre hatten wir dann am 5. Juni bereits 9 Frauen aus dem Netzwerk, die da zum Thema Frauen, Karriere, HR, Technologie, Daten und so weiter spannende Dinge gesagt haben. Gestartet sind sie auf so einer kleinen Nebenbühne, haben sich dann hochgerockt, weil immer super Feedback kam und immer mehr Menschen zu diesen Vorträgen kamen, auf die Mainstage, wo sie dieses Jahr unmittelbar vor den Quapp Awards ihre Session haben werden. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe heute 3 dieser Frauen am Start. Ja, wer so ein bisschen mit der Female HR Excellence vertraut ist, wird sich jetzt nicht wundern, dass Professor Dr. Anja Lüthi dabei ist. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Brandenburg, ist auch Initiatorin von Female HR Excellence. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Anja.
Danke, Gero, und danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Die nächste im Bunde ist Jasmin Preis. Jasmin kennen wahrscheinlich einige von euch. Sie hat in verschiedenen Unternehmen schon Employer Branding Positionen inne gehabt, hat sich inzwischen selbstständig gemacht mit Belong Branding. Und ja, schön, dass du da bist, Jasmin.
Hallo, Gero, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich.
Freue mich auch. Und die letzte im Bunde, die ist auch keine Unbekannte, Julia Böttcher. Sie ist zuständig für unter anderem Social Media Recruiting bei der Techniker Krankenkasse. Aber auch sie ist inzwischen mit einem Fuß in der Beratung. Ich habe gerade gelernt, montags ist BeraterInnentag bei ihr. Das ist heute der Fall. Insofern ganz herzlichen Dank, Julia, dass du dir heute Zeit für Saatkorn nimmst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung, Gero.
Super. Jetzt ist es so, das ist ja eine knappe Zeit, die wir jetzt haben. Wir wollen reden über euren Slot auf dem Embrace Festival. Der hat einen spannenden Titel. Da heißt es nämlich Tech, Data and Purpose, ticken Frauen anders. Das ist erstmal die Überschrift. Moderieren wird das Ganze auch eine nicht unbekannte Dame, Anne Engelshove. Aber ansonsten seid ihr 3 am Start. Und das freut mich sehr. Vielleicht, Anja, vielleicht kannst du mal anfangen, das so ein bisschen einordnen, das Thema, und sagen, worum es aus deiner Sicht eigentlich geht bei dem Thema.
Ja, das mache ich gerne. Wir als Frauennetzwerk Female HR Excellence beschäftigen uns ja damit, wie Frauen in Deutschland, in den Unternehmen, insbesondere im HR-Bereich, auch Spitzenpositionen bekommen können. Und da sieht es ja noch nicht so toll aus. Zumindest haben wir praktisch in keinem Unternehmen eine 50-50 Aufteilung, was Vorstände und Aufsichtsräte angeht, zumindest die DAX-notierten Unternehmen. Unsere Session besteht aus 3 10-Minuten-Vorträgen, denn wir haben genau 30 Minuten bekommen. Vielen Dank auch nochmal, dass wir zum dritten Mal bei dem Embrace 24 Festival jetzt dabei sein dürfen. Und mein Vortrag beschäftigt sich mit Mythen und der Realität und der Benachteiligung von Frauen in der Berufswelt.
So wie ich dich kenne, wirst du das ja irgendwie ableiten aus Zahlen, Daten, Fakten, wie eigentlich die Gesamtsituation so ist, oder?
Richtig, die Gesamtsituation ist traurig, denn wenn wir uns Finnland angucken, dann arbeiten dort 81% der Frauen mit Kindern unter 6 Jahren. Ich weiß nicht, Gero, magst du mal raten, wie viel das in Deutschland sind?
Oh Gott, jetzt erwischst du mich natürlich ganz kalt.
Es sind 16%.
Ja, ich hätte gesagt, wahrscheinlich unter 25. So, 16
und
ist noch weniger.
Wenn wir uns weiteren Fakt angucken, wir reden ja immer von Gender Pay Gap. Da gibt es ja den unbereinigten Gap, alle in einen Topf und gucken. Und da ist der Unterschied im Verdienst 18%. Und wenn Männer und Frauen mit identischen Profilen auf der ähnlichen Stelle arbeiten, sind es immerhin noch 6%. Das heißt, Frauen werden benachteiligt. Ich werde in meinem Vortrag Mythen vorstellen, weil ich glaube, dass diese Mythen dafür verantwortlich sind, dass Frauen eben leider ganz oben nicht ankommen, nach dem Motto, ich sag mal ein Mythos, die kriegt ja sowieso Kinder. Ja, und wenn sie Kinder hat, heißt es, die hat ja Kinder, die sind ja immer krank. Und diese Mythen möchte ich widerlegen, weil auch dazu gibt es Daten und Fakten. Zum Beispiel auch ein ganz tolles Experiment, was ich 100-mal erzählen könnte, weil ich so wahnsinnig finde, von der Claudia Goldin, die ja letztes Jahr für ihre Frauenforschung in der Arbeitswelt den Nobelpreis sogar bekommen hat.
Super, das wird sicherlich sehr spannend und es ist ein bisschen natürlich total bedenklich, dass die Situation so ist. Hast du denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren ein bisschen was verbessert hat in Deutschland oder sagst du, eigentlich wird nur geredet?
Es hat sich minimal was verändert, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, würde es noch fast 30 Jahre dauern, bis wir oben 50-50 haben. Und das kann es natürlich nicht sein. Und ich schließe mich Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaft, an. Wir haben einerseits einen brutalen Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel wissen wir anders, auf der anderen Seite schlummert ein riesiges Potenzial an Frauen. Und ehe die Rente auf 70 Jahre angehoben wird, kann ich nur sagen, schöpfen wir doch erstmal das Frauenpotenzial aus, Gero, oder?
Also da hast du mich auf jeden Fall voll dabei. Und sei vielleicht an der Stelle gesagt, wir haben versucht natürlich auf dem Festival auch ein paar Beispiele, beispielhafte Frauen einzuladen neben euch. Also Female HR Excellence ist schön und gut. Ist super, dass ihr auf der Agenda seid, aber wir haben beispielsweise mit Janina Kugel, Sirka Laudon oder auch Dr. Claudia Viehweger, fallen mir spontan drei Frauen ein.
Dr. Annika von Mutius von Empion, ja, ist genau, doch auch dabei.
Ich habe aber gerade an Frauen gedacht, auch mit Familie. Bei Sirka weiß ich es nicht, aber bei Claudia und Janina weiß ich es. Die haben auch beide Familie und haben beide trotzdem mega Karrieren hingelegt. Ne? Claudia ist gerade CHRO des Jahres. Ich glaube, über Janina muss man eigentlich gar nichts sagen. Die kennt jede und jeder. Das ist mir durchaus wichtig, aber das ist für mich als Festival-Initiator auch nicht ganz so einfach, diese Beispiele zu finden, weil da ist dann irgendwann schnell Ende Gelände, muss ich leider auch feststellen.
Was hochinteressant ist, dass die Firmen nicht sich schneller auf den Weg machen, denn McKinsey hat ja 2015 schon festgestellt, ganz systematisch evaluiert, dass ein hoher Frauenanteil mit einer 21% größeren Wahrscheinlichkeit zu höherem Geschäftserfolg führt. Dass sich Unternehmen das entgehen lassen, weißt du, das kann ich ganz schwer nachvollziehen. Und da glaube ich wiederum, das liegt an dem maskulinen Blick, der in Deutschland noch auf die Unternehmen herrscht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und gleichzeitig hast du gerade eine ideale Überleitung geschaffen Richtung Jasmin. Denn Jasmin wird ein paar Beispiele dabei haben, wo es um Best Practice geht. Ist ja, das eine ist immer einen Zustand zu beklagen. Das muss man auch, man muss den Finger in die Wunde legen. Aber das reicht mir immer nicht und euch auch nicht, sondern man muss ja auch sagen, wer macht es denn gut? Und Jasmin, vielleicht hast du da ein paar Beispiele im Köcher.
Die habe ich auf jeden Fall und ich fand es klasse, dass du gerade diesen Punkt angeführt hast, dass erfolgreiche Frauen, dass Frauen in Führungspositionen bei eurem Festival dabei sein werden. Denn das ist schon mal ein Punkt, der wichtig ist, ein Punkt, den es aufzubauen geht, nämlich Sichtbarkeit. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Frauen, die es tatsächlich ganz nach oben geschafft haben und die sagen, es geht, glaubt an euch. Ne? Auch das finde ich ganz interessant, schon so ungefähr bis Mädchen 8 Jahre alt sind die meistens besser als Jungs im Vergleich mit vielen Dingen. Und plötzlich macht es einen Knick. Ne? Plötzlich glauben sie nicht mehr an sich. Und da gilt es eigentlich schon anzusetzen, da gilt es schon, die Vorbilder zu zeigen, und das geht dann bis ins hohe Alter, dass wir sowas brauchen. Was mache ich? Ich schaue mir an, wo müssen wir ansetzen, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, und wer macht es denn schon gut?
Und hast du da so ein, zwei Namen, die du schon mal spoilern kannst, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, was am 5. Juni erzählt wird?
Ja, ich habe mir gedacht, dass die Frage schon kommt. Also du, bevor ich einen Namen raushaue, habe ich erstmal geguckt, wie kann ich die denn vergleichen, und habe mal geschaut, wie ist es denn europaweit? Da haben wir nämlich 35,1% Frauen in Führungspositionen, das heißt also Director Level und up. Also 35,1%. Wo liegen wir mit Deutschland? Da liegen wir bei 28,9. Das heißt, für mich ist jeder besser, der über den 28,9 liegt, und noch besser, der über 35 liegt. Da habe ich jetzt mal geschaut, und das finde ich ja als Employer Brander ganz interessant, wer da schon überhaupt über Diversity schreibt in Deutschland. Und ein Beispiel kann ich dir schon mal nennen. Adidas macht es ganz gut. Die haben einige gute Ansätze, beispielsweise 33 ERGs, also Gruppen, die sich mit Diversity auseinandersetzen in all ihren Facetten. Und da sieht man schon 40% Frauen in Leadership-Positionen.
Darf ich kurz einhaken? Im Vorstand von Adidas aber eben leider keine einzige Frau, richtig, Jasmin?
Richtig, Anja, das fand ich total spannend im Vorgespräch mit dir. Im Vorstand findet sich noch keine Frau, aber ich glaube, wenn zufrieden zurücklehnen kann sich überhaupt gar keine Firma. Das ist ein Prozess, und das ist ein erster Schritt, so viele Frauen überhaupt in Managementpositionen zu haben und sich auch ein klares Ziel zu setzen, nämlich die sind sehr nah an unserer Vision, die wollen bis 2033 50% in Leadership-Positionen haben, und dann haben sie auch den entsprechenden Pool, um ihren Vorstand auch mit Frauen zu besetzen.
Da gibt es nämlich das Unternehmen Sixt, in dessen Geschäftsbericht steht, bis 2025 bitte keine einzige Frau im Vorstand und Aufsichtsrat. Sowas gibt es auch, Gero. Stell dir mal vor.
Wie, die schreiben
die schreiben das in ihren Geschäftsbericht rein. Unsere Zielgröße ist null, was den Frauenanteil im Vorstand und Aufsichtsrat gibt. Denn von den DAX-notierten Unternehmen sind 40% ohne Frau in Vorstand und Aufsichtsrat.
Ah ja, und das ist dann ein Erfolgsbeweis. Naja, da kann man, das müssen wir hier jetzt nicht vertiefen. Vielleicht am 5.6. eignet sich auch prima als Diskussion, auch in den Abendstunden. Wir werden da viel Zeit miteinander verbringen, auch nach eurer Session. Okay, also Adidas schon ganz gut. Ich bin gespannt auf weitere Beispiele. Und wie eben schon gesagt, ne, also wenn man so ein Festival zusammenstellt, versucht man natürlich irgendwie so eine Bandbreite für die Zukunft abzudecken. Und das ist immer eine riesengroße Herausforderung. Wenn du das einmal machst, geht das noch. Aber ich merke persönlich, dass es jedes Jahr nicht leichter wird, weil diese Flaggschiff-Institutionen, ob das Personen oder Unternehmen sind, die kann man nicht jedes Jahr wieder neu aufs Tapet bringen. Ne? Also es muss eigentlich auch mal was nachkommen und an guten Beispielen. Und vielleicht gibt es ja auch Unternehmen, die gar nicht im DAX-Bereich sind. Ich denke so an Mittelstand, die vielleicht da auch sehr progressiv unterwegs sind. Würde mich auch nochmal interessieren. Du nickst. Aber wir werden dann am 5. Juni sehen, wie wir da sozusagen in die Beispiele reinkommen. Du willst noch was sagen?
Ich schaue mal, ob ich ein Beispiel für dich finde, Gero, aus dem Mittelstand.
Ich wäre auf jeden Fall neugierig, und zumindest wäre da eine große Hoffnung. Kann mir auch vorstellen, das sind ja oft familiengeführte Unternehmen, wo dann vielleicht naturgemäß auch Frauen vorne mit drin stehen. Jetzt haben wir ja den Titel Tech, Data and Purpose, ticken Frauen anders. So, es ist erstmal wichtig, überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Es ist wichtig, Beispiele zu zeigen auf Unternehmensebene. Was aber dann ja so richtig spannend wird, ist, Tech und Data verändern Arbeit kolossal. Das kriegen wir alle mit, ne? Also spätestens so, ich sag mal Mitte 22 mit dem ins Mainstream-Schwappen der künstlichen Intelligenz, endlich will ich mal sagen, über ChatGPT, Aber nach vorne raus gibt es ja noch weitere Technologietrends, Web3 sei genannt oder Blockchain, wo noch eine ganze Menge passieren wird. Und das wird natürlich auch Berufsbilder verändern. Und da interessiert mich total, Julia, da hast du dich nämlich so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Stichwort Social Media Recruiting. Welche neuen Berufsbilder entstehen denn da eigentlich? Und inwiefern hat das eine Relevanz für Frauen?
Ja, genau. Das wird so ein bisschen mein Thema sein, dann auch in unserer Session, um einmal zu gucken, was sind genau diese neuen Berufsbilder, die du gerade auch schon angesprochen hast. Denn, Gero, da schlummert ja ein riesiges Potenzial, gerade im Bereich Social Media. Wenn wir uns mal anschauen, dass wir 72,6 Millionen Menschen in Deutschland haben, die Social Media nutzen, und das bei einer Nutzungsdauer von circa einer Stunde und 30 Minuten, dann ist das einfach ein großes Potenzial, wo wir natürlich auch neue Berufsfelder sehen und sich da auch neue Berufsfelder entwickeln.
Kannst du ein paar Beispiele geben dafür?
Ja, wenn man sich das auch nochmal so anschaut, also die Zahl gebe ich auch immer gerne nochmal mit, so der durchschnittliche deutsche Nutzer, der User, der Social Media nutzt, der hat so ungefähr 5 Social Media Accounts. Das heißt, man sieht schon, wenn man sich mal die Entwicklung vor 10 Jahren anschaut, ich selbst kenne das auch, bin ja auch in Unternehmen gekommen, zum Beispiel die Techniker Krankenkasse, und habe da den Bereich Facebook ja aufgebaut, da war Facebook der einzige Kanal. Jetzt hat man auch als Unternehmen ganz, ganz viele Kanäle, die man natürlich betreut. Und dementsprechend, man sieht schon, auch die Nutzer haben eben 5 unterschiedliche Kanäle. Das heißt, es wird eher so auch in eine Richtung gehen, sich noch mehr mit den Kanälen auseinanderzusetzen. Also ein Social Media Manager wird vielleicht irgendwann auch ein Kanalmanager sein, Kanalmanagerin sein. Und das ist natürlich auch schon mal ein Berufsfeld, das da ganz wichtig ist. Also sich mehr mit dem Thema Kanäle, Social Media Kanäle zu beschäftigen, auch da wirklich so eine nochmal eine Kompetenz in einem bestimmten Kanal zu haben. Das heißt, wir haben erstmal so ein bisschen das Berufsfeld Social Media Kanäle, Social Media Manager. Dann wird es wahrscheinlich nochmal so in die Richtung Employer Branding gehen, auch das digital nochmal mehr auszubauen. Also so Employer Branding Spezialisten im Bereich Digitalisierung. Und vielleicht der dritte Bereich, auf den ich dann auch in unserer Session ja nochmal näher eingehen werde, wird sich natürlich mit dem Thema Training beschäftigen. Also digitale Skills auch auszubauen.
Was mich an der Stelle total interessiert ist, habt ihr den Eindruck, dass mehr Mädchen, mehr Frauen sich auch für diese eher technologisch orientierten Berufsbilder interessieren? Oder müssten die Eltern da eigentlich noch viel mehr tun, um sozusagen auch an der Stelle sicherzustellen, dass der weibliche Nachwuchs sozusagen in diese Berufsfelder reinkommt?
Ja, also was da schon auffällig ist, wir haben das ja bei uns auch, wie gesagt, als Thema. Es gibt ja immer noch den Mythos, dass eigentlich Frauen kein so gutes technisches, digitales Verständnis haben wie Männer zum Beispiel. Und das rührt natürlich daher, Jasmin hat das schon ganz gut angesprochen, man sieht das im Kindesalter, da gibt es da eigentlich noch keine Unterschiede. Das clasht dann irgendwann, beziehungsweise das entwickelt sich dann einfach aufgrund dessen, dass es vielleicht auch weniger gefördert wird und dass man da nicht dranbleibt, dass man einfach vielleicht auch das Thema Ermutigung, also Frauen auch wirklich ermutigt, Mädchen, junge Frauen ermutigt, auch da sich mehr mit auseinanderzusetzen, da dran zu bleiben und auch so ein bisschen gegen diese Klischees, gegen die Mythen dann arbeitet.
Jetzt sage ich mal was, womit ich mich vielleicht bei euch dreien voll in die Nesseln setze. Das ist ja als Mann manchmal gar nicht so leicht, sich in die Situation von Frauen reinzuversetzen. Fest steht, dass es oft eine Herausforderung ist und oft auch einen Bruch in der Biografie gibt, wenn eine Frau Mutter wird und rein biologisch erstmal rausgeht aus dem Job. Wie lang dann die Phase ist, das kann man alles diskutieren, aber da ist ein Klick, den Männer normalerweise nicht so haben. Und jetzt denke ich so ein bisschen naiv, ja, wenn ich mir Familienleben vorstelle, das ist für mich jetzt einfach, weil ich habe ja 4 Kinder und meine Frau hat einen Job, der ist zwar überhaupt gar nicht, sie ist Hebamme, aber sie kann ihn zeitlich sehr, sehr stark selbst steuern und macht in ihrem Bereich halt Karriere mit Familie. Je digitaler Berufsbilder doch eigentlich sind, je mehr Flexibilität doch eigentlich da ist, desto leichter doch eigentlich auch am Ende die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und zwar für beide, jetzt nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ergo können doch Paare, wenn sie beide BrainworkerInnen sind, viel flexibler mit dem ganzen Thema umgehen. Wie ist da euer Blick drauf? Vielleicht, Jasmin, ich merke, du willst was sagen.
Ja, ich bin hier schon am. Du hast dich nicht in die Nesseln gesetzt, Gero. Ich finde das eine total wichtige Frage und ich beantworte das einfach mal, weil ich glaube, ich gerade in dieser Lebensphase bin. Und ich lasse mal gern den Spruch los, nach der Stillzeit gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Und da sind wir wieder beim Rollenverständnis, das tief in uns schlummert. Also das selbst in denen von uns schlummert, die denken, sie seien sehr vorwärts gewandt. Dass dann doch oft der Job des Mannes der wichtigere ist. Ne? Oder dass ein System im Grunde fördert, dass nur einer von beiden im Endeffekt Karriere macht. Und da ist es mein Appell, glaube ich, auch an all die Eltern da draußen, macht euch Gedanken, setzt euch zusammen. Wir haben das auch getan. Wir sind nicht das Nonplusultra, aber es funktioniert. Ich habe meine größten Karriereschritte gemacht, nachdem ich Kinder bekommen habe und auch in der Zeit, in der sie sehr klein waren.
Ja, congrats. Vielleicht kannst du da auf dem Festival auch was zu sagen, weil mein Empfinden ist halt immer, je persönlicher eine Story ist, desto glaubwürdiger. Anja wollte aber auch was sagen.
Nein, und das ist ja so toll bei uns im Female HR Excellence Netzwerk, dass wir 20 Frauen zwischen Anfang 30 und Anfang 60 sind und Jasmin sich gerade in der beruflichen Lebensphase befindet. Meine Kinder sind 2 und 5 und wir haben natürlich auch Frauen, da sind die Kinder 8 und 12. Wir haben nämlich insgesamt bei unseren knapp 20 Frauen 33 Kinder, die wir geboren haben. Das ist die Perspektive. Aber warum ich noch was sagen wollte. Ja, Jasmin weist mit Recht darauf hin, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, nach der Stillzeit die Care-Arbeit zu teilen. Und ich finde, dass es für Unternehmen eine Selbstverständlichkeit sein sollte, was du gesagt hast, Gero, zu sagen, Maximierung der Flexibilität in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Ja, ich muss nicht jemanden ins Office kleben von 9 bis 5 und denken, dann ist der besonders toll. Und ich glaube, da liegt noch sehr, sehr viel Potenzial. Denn viele Frauen rutschen ja in die Teilzeitfalle mit allem, was dazugehört, weil die Unternehmen sagen, ja, dann machst du Teilzeit, aber dann sind sie sofort low level, weil sie sagen, Vorstandsposten kann man nicht Teilzeit machen. Stimmt auch nicht. Gucken wir uns Kathi Röver bei der Otto Group an, die ist eine 80% Personalvorständin mit einem Sohn, der 8 Jahre alt ist. Also von daher finde ich das toll, dass wir da, wie du sagst, persönlich beim Embrace Festival aus allen Perspektiven erzählen und einen Appell an die Männer, aber auch einen Appell an die Unternehmen richten, schöpft eure Potenziale aus. Sie gibt es.
Ich würde sehr gerne ergänzen und einen Appell an die Frauen, die eben nicht so unterwegs sind wie ihr drei, stellvertretend für Female HR Excellence es eben seid. Also man muss es dann auch wollen und man muss es auch einfordern. Ich habe mich da relativ intensiv zum Beispiel anhand der Biografie von Janina Kugel mit auseinandergesetzt. Also das wird einem ja nicht nachgeworfen. Männern übrigens auch nicht. Ne? Man muss es wirklich wollen und man muss sagen, ich will hier Karriere machen. Und das ist vielleicht ein Appell.
Und man darf sich, entschuldige, dass ich unterbreche, nicht abschrecken lassen. Als ich BWL-Professorin wurde im Jahr 98, da gab es 7% der BWL-Professoren, die Frauen waren. Jeder hat zu mir gesagt, schaffst du nie. 7%, das ist so wenig an Frauenanteil, weil in den Berufungskommissionen sitzen nur Männer, die berufen keine Frau. Und ich meine, man sieht ja, ich habe es geschafft und deshalb finde ich es toll, Appell an die Frauen. Julia und Jasmin haben es gesagt, traut euch, wir ermutigen euch und seid selbstbewusst, macht euch sichtbar und zeigt, wie toll ihr seid, was ihr alles könnt und dass ihr durchaus, ich meine, es ist peinlich, dass man es sagen muss, gleichberechtigt zum anderen Geschlecht seid.
Ja, super, das ist schon fast ein gutes Schlusswort, aber Julia hat auch noch was, genau.
Genau, ich hätte da vielleicht noch ergänzt, Anja hat es schon gesagt, Ermutigung, Sichtbarkeit, aber eben auch der Punkt Vernetzung, ne? Denn genau das ist ja auch das, was das Netzwerk für mich auch ausmacht, dass wir uns da einfach gegenseitig austauschen und genau über solche Sachen auch reden. Und ich eigentlich in dem Netzwerk bei jeder Frau, die da drin ist, genau wüsste, wen ich zu welchem Thema anrufen kann, weil ich einfach weiß, wir sind da fachlich super kompetent in den Themen, in denen wir arbeiten. Aber es gehört natürlich auch der private und der persönliche Austausch dazu, von dem ich dann auch nochmal ganz viel lerne und von dem ich auch wieder viel mehr mitnehme. Also auch das Thema Vernetzung wird manchmal gerade auch bei Frauen noch zu wenig gemacht. Und deswegen würde ich hier da auch nochmal daran appellieren, vernetzt euch auch mehr, denn das hilft auch, sich darüber auszutauschen und auch das Thema Vernetzung da noch mit
reinzunehmen. An der Stelle würde ich vielleicht gerne selbst was ergänzen, weil ich eine Geschäftsleitungskollegin von Embrace habe, die auch in eurem Netzwerk ist, nämlich Anna Fernandes-Mühl. Ganz genau. Und die hat auch Kinder und sie hatte gesagt, ja, ich hätte Lust, da mitzumachen. Also sie muss mich jetzt nicht fragen, ja, ob sie da mitmachen kann, aber sie hat sich für meine Meinung interessiert. Ich habe gesagt, das ist natürlich total sinnvoll im Sinne von Vernetzung, im Sinne von Austausch und ja, ihre Erfahrungen, ich glaube, das darf ich an der Stelle hier auch mal sagen, die sind total positiv. Also von diesem Netzwerk, von den Frauen, die ihr seid in dem Netzwerk.
Und ich möchte ergänzen, dass mich Anna Fernandes-Mühl letztes Jahr auf dem Embrace Festival 23 angesprochen hat. Anja Lüthi, ich würde so wahnsinnig gerne Teil eures Netzwerkes sehen. Wir haben ja einen sehr aufwendigen Bewerbungsprozess und so weiter. Dreimal kommen und wenn eine Frau dagegen ist, geht's nicht. Und ich glaube, wir werden auch jetzt noch eine Probezeit einführen. Sprich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Gero findet toll, dass du Anna ansprichst. Sie ist seit Oktober bei uns festes Mitglied und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie unser Netzwerk so wahnsinnig bereichert.
Ich glaube, das wird sie sehr freuen, falls sie das hier hören sollte, wovon ich mal ausgehe. Okay, famous last words. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht gesagt haben? Ja, es gibt vieles, aber für den Podcast jetzt hier von der Länge, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen Zeit.
Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke an dich, Gero Hesse, dass wir zum dritten Mal kommen dürfen, aber auch danke, dass du sofort, als ich gefragt habe, wäre es denn möglich, von eurer Seite als Dankeschön an das zufällig gleichnamige Projekt Embrace von Zeltschule e.V. zu spenden, eine Spende an Zeltschule auszulösen und du hast, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort Ja gesagt und da danke ich dir, denn wir unterstützen die Zeltschule, da geht es nämlich darum, an der syrisch-libanesischen Grenze junge Mädchen, Frauen in Schulbildung, in Berufe, ins Leben zu führen, anhand der finanziellen Unterstützung durch Jacqueline Floris Zeltschule e.V., damit sich die Frauen nicht prostituieren müssen, damit sie einen Schlafplatz haben irgendwo, sondern in Zelten leben, in Zelten Schulen errichten und als Frauen selbstbestimmt leben können. Danke, Gero, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Da sage ich mal Danke zurück. Ist ja immer klasse, wenn jemand solche Initiativen auf den Weg bringt. Vielleicht kann man das Festival in irgendeiner Form auch nur nutzen, um ein paar weitere Spendengelder einzusammeln. Da können wir ja nochmal diskutieren.
Zumal dieses Projekt wirklich Embrace auch heißt. Da geht es um 120 Waisenkinder, die gerade jetzt auf der Suche nach neuen Müttern sind, bei Zeltschule e.V. sozusagen jetzt versucht wird, mit Hilfe unserer finanziellen Unterstützung den Kindern, deren beiden Eltern im Krieg gestorben sind, neue Familien zu finden.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen gedacht, und auch das nicht falsch verstehen, auf so einem Business-Festival diskutiert man natürlich viele Sachen, die, wenn man dann mal ein, zwei, drei Länder weiterschaut, sich komplett relativieren. Ne? Das ist, glaube ich, uns allen klar. Und wir leben hier bei allem Gejammer über Deutschland, was ich manchmal gar nicht mehr hören kann. Man kann sich auch selber schlecht reden. Immer noch so privilegiert, auch heutzutage. Das sollte man auch nicht vergessen und so ein bisschen optimistisch und positiv in die Zukunft gucken, gerade wenn man in diesem Land groß wird, wo wir jetzt sind. Ne? Aber gut, das führt jetzt viel zu weit. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns am 5. Juni sehen und dann abends vielleicht auch mal ein Kaltgetränk zu uns nehmen werden und dann ein bisschen Spaß haben, weil wir wollen ja lernen, wir wollen netzwerken und wir wollen auch feiern. Also alles Liebe und bis bald.
Bis bald, Gero. Danke, vielen Dank.
Herzlichen Dank, lieber Gero.
Danke.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.